Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Kirche für Bonn. Wir wünschen dir, dass du in den nächsten Minuten eine inspirierende Begegnung mit Gott erlebst und hoffen, dass die folgende Predigt dich im Leben ermutigt und weiterbringt. Viel Spaß dabei!
Falls du neu hier bist oder uns heute besuchst, auch von mir ein ganz, ganz herzliches Willkommen. Mein Name ist Erwin Schwind, ich bin einer der Pastoren der Kirche für Bonn und für mich ist es ein Privileg, mit dir die zentrale Botschaft des christlichen Glaubens zu feiern. Jesus Christus ist nicht nur gestorben, sondern er ist auferstanden. Und das feiern wir. Aber um das zu verstehen, hilft es uns, mal einzutauchen in die gesamte Karwoche. Stell dir vor, jetzt erstmal bei dir bleiben. Stell dir vor, du hast ein echtes Problem. Du oder ein Mensch, der dir viel bedeutet, hat eine schwere Erkrankung. Es ist nicht nur eine Erkältung, sondern es geht um Leben und Tod. Und ihr habt schon vieles ausprobiert. Ihr wart schon bei vielen Ärzten und du bist kurz davor, die Hoffnung komplett aufzugeben. Es sieht nicht gut aus. Aber dann hörst du von dieser neuen Methode, von diesem neuen Medikament, von diesem einen Arzt, der irgendwie einen neuen Lösungsansatz hat. Und am Anfang bist du skeptisch. Du wurdest schon häufig genug enttäuscht und so schnell setzt du dein Vertrauen nicht in irgendetwas Neues. Aber dann hörst du immer häufiger darüber. Du bekommst mit, dass Menschen mit der gleichen Krankheit wie du schon diese Therapie gemacht haben und es erfolgreich war. Und du merkst, wie aus einem kleinen Funken Hoffnung eine immer größer werdende Hoffnung wird. Und du beschäftigst dich immer mehr damit. Und umso mehr du dich damit beschäftigst, umso größer wird deine Hoffnung. Und irgendwann ist für dich klar, ich muss diesen Arzt kennenlernen. Ich muss diese Therapie bekommen. Und du machst dich auf den Weg, um es kennenzulernen. Wisst ihr, so ungefähr war die Haltung der Menschen an Palmsonntag, eine Woche vor der Auferstehung von Jesus Christus. Denn sie waren voller Hoffnungen, dass da jemand kommt, der ihre Probleme löst. Die einen auf einer politischen und gesellschaftlichen Ebene. Da war eine Hoffnung, wenn wir da mal ein bisschen einsteigen, zum Beispiel Matthäus 21, Vers 9, da lesen wir, und die Volksmenge, die vorausging und die nachfolgte, schrie: Hosanna, dem Sohn Davids, gelobt sei, der da kommt in dem Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe. Wenn wir an Ostersonntag, gibt es zwei Jünger, die eigentlich weg waren, auf dem Weg nach Emmaus. Und wenn sie berichten, was ihre Hoffnungen waren, dann lesen wir in Lukas 24, Vers 21. Wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen werde. Wir merken, da sind ganz viele Hoffnungen auf einer politischen und gesellschaftlichen Ebene, dass da ein neuer König kommt. Und alles, was sie taten, machte diese Erwartung deutlich. Sie legten ihre Kleider auf den Boden. Das machte man nur für einen König. Sie wehten mit den Palmzweigen, was man nur machte, wenn entweder ein Kriegsherr von einem Sieg zurückkehrte oder ein König in eine Stadt einkehrte. Sie riefen: Hosanna! Er wurde als Sohn Davids bezeichnet, deren König von Israel war. Und es war vollkommen klar für jeden, wir erwarten, hier kommt der neue König, der uns von der Besatzungsmacht der Römer befreit, der uns zu alter Größe führt, der uns als Volk endlich befreit. Aber da waren nicht nur diese gesellschaftlichen Erwartungen. Auch sehr persönliche Erwartungen spielten eine große Rolle, denn in den Tagen vorher, am Tag vorher, machte Jesus ein Riesenwunder. Er erweckte Lazarus von den Toten. Und das sprach sich schnell herum, wie wir uns vorstellen können. In Johannes 12, Vers 17 lesen wir, die Leute in der Menge, die dabei gewesen war, als Jesus Lazarus aus dem Grab gerufen und vom Tod auferweckt hatte, hatten überall davon erzählt. Deswegen zogen ihm jetzt so viele Menschen entgegen. Sie hatten alle von dem Wunder gehört. Und das war nur eins von vielen Wundern. Wir lesen, die ganze Zeit begegnete es Jesus, dass Menschen Kranke zu ihm brachten, in der Hoffnung, dass er sie heilt. Und wir merken, die Stimmung ist aufgeladen. Die Stimmung ist aufgeladen voller Erwartungen und Wünsche, voller Hoffnungen. Und dann, einige Tage später, wird aus einem Hosanna bei manchen ein Kreuzigt ihn. Und manche, die sicherlich auch nicht Kreuzigt ihn geschrien haben, müssen doch voller Schmerzen aufs Kreuz sehen und feststellen, dass nicht nur irgendein Mensch starb, sondern damit auch all ihre Hoffnungen, all ihre Perspektiven, all ihre Erwartungen, all ihre Pläne, all das, worauf sie so sehr gehofft haben, auch das starb in diesem Moment. Und es kam eine tiefe Enttäuschung. Eine tiefe Enttäuschung und Verzweiflung. Und wenn du schon mal eine tiefe Enttäuschung erlebt hast, und zwar nicht nur von Menschen, sondern auch von Gott, zutiefst enttäuscht wurdest, weil du auf ihn gehofft hast, aber er diese Hoffnungen nicht erfüllt hat, dann wirst du vielleicht auch festgestellt haben, wenn wir tief enttäuscht von Gott sind, können wir nicht einfach so weiter so leben wie bisher. Wir können nicht einfach so glauben wie bisher, sondern es bringt uns vor eine Weggabelung. Es bringt uns vor eine Weggabelung, dass wir ganz genau wissen, geradeaus, also so wie bisher, kann ich nicht weitergehen. Und in meinen letzten 15 Jahren als Pastor habe ich erlebt, wie manche Menschen in die eine Richtung gegangen sind durch eine Enttäuschung und andere in die andere Richtung. Die einen, die erleben eigentlich eine heftige Krise, eine tiefe Enttäuschung. Sie können Gott nicht verstehen, aber sie entscheiden sich mitten in dieser Enttäuschung, noch näher an Gott zu gehen, noch näher zu ihm zu gehen. Und wisst ihr, das ist auch ein Stück weit die Geschichte von Josef, dem Josef von Arimathea, dem das Grab gehörte. Wisst ihr, wir erfahren nicht extrem viel über diesen Josef, aber ein paar Dinge schon. Die Evangelien berichten über ihn unterschiedliche Dinge. Wir lesen in Lukas 23, Vers 50, es war aber ein Mann mit Namen Josef, ein Ratsherr, er gehörte also zum Hohen Rat der Juden, der ein guter und gerechter Mann war. Der hatte auch nicht zugestimmt zu dem Rat und Handel der Juden, also zur Kreuzigung von Jesus. Der war aus Arimathea, einer Stadt der Juden, der auch wartete auf das Reich Gottes. In diesem Vers erfahren wir einiges über diesen Josef. Er gehörte zum Rat der Juden, dem höchsten Gremium, das sowohl politische als auch religiöse Entscheidungen traf. Wo auch die Entscheidung getroffen wurde, Jesus zu kreuzigen. Er stimmte nicht dafür. Denn in Johannes 19, Vers 38, bekommen wir eine sehr wichtige Information über ihn. Da heißt es, danach aber bot Josef von Arimathea, der ein Jünger Jesu war, aber heimlich aus Furcht vor den Juden. Das bedeutet, dieser Josef war nicht nur im Hohen Rat, sondern er gehörte zum erweiterten Jüngerkreis von Jesus. Aber er gehörte nicht zu den Jüngern, denen man das direkt ansah, die direkt offen Jesus hinterherging, sondern er folgte Jesus heimlich. Aus Furcht vor den anderen Juden. Er hatte ein Gesicht zu verlieren. Er war ein hoch angesehener Mann aus dem Hohen Rat. Er folgte Jesus heimlich nach, wahrscheinlich immer aus einer gewissen Distanz. Und doch ging er schon einige Schritte mit ihm. Wir wissen nicht, ob er Jesus erst seit Palmsonntag folgte, erst seit einigen Tagen oder schon länger mit ihm unterwegs war. Irgendwie ihm schon länger nachfolgte. Aber an dem Punkt der größten Enttäuschung und Verzweiflung und Krise, als nämlich Jesus stirbt, führt es nicht dazu, dass dieser Josef sagt, ah ja, okay, eigentlich schade und das irgendwie abhakt, sondern nein. Es führt dazu, dass ein Josef, der eigentlich vorher zu ängstlich war, den Mut hat zu sagen, ich komme aus meiner Deckung heraus. Er ging zu Pilatus, er holte den Leichnam von Jesus, er zahlte die Leinentücher dafür, er setzte sein Gesicht aufs Spiel, sein Ansehen aufs Spiel, um den Leichnam Jesus zu begraben, weil er spürte, das ist nicht nur irgendein Mensch. Das ist nicht nur irgendein Mann. Ich kann nicht einfach nur so tun, als wäre das irgendwie eine Hoffnung, die ich halt jetzt einfach begraben muss. Und er nimmt ihn und er begräbt ihn in einem neuen Grab, was ihm gehörte. Und dieser Schritt führt dazu, dass er ein Teil einer Geschichte wird, die bedeutender ist als jede andere Geschichte unserer Welt. So dass er irgendwann, als er von der Auferstehung mitbekommt, sagen kann, nicht nur das Grab von Jesus ist leer, sondern mein Grab ist leer. Und dabei geht es nicht nur darum, dass er das Grab besaß, was nun leer ist, sondern dass er versteht, nicht nur Jesus hat neues Leben, sondern durch seine Auferstehung habe ich neues Leben. Ich liege nicht mehr im Grab. Ich bin nicht mehr tot, sondern weil Jesus lebt, darf ich nun leben. Er kommt aus dieser Enttäuschung heraus näher zu Gott, obwohl er eigentlich nichts mehr von Jesus erwarten kann, weil er tot ist. Bei anderen ist das anders. Da gibt es einige Jünger, die kommen mit dieser Enttäuschung und Krise nicht zurecht. Sie sind verzweifelt, sie haben Fragen und sie wenden sich ab. Zum Beispiel die sogenannten Emmaus-Jünger, die sich auf den Weg zurück nach Hause machten, die Jesus zwar nachgefolgt sind, aber jetzt das Ganze hinter sich lassen. Wir haben schon von ihnen gelesen, dass sie gehofft hatten, dass er es ist, der Israel erlösen werde. Und dann lesen wir aber Lukas 24, 21, doch mit diesem allem ist heute der dritte Tag, seitdem dies geschehen ist. Sie haken es ab und sie sagen, es ist vorbei. Wir haben all unsere Hoffnungen auf ihn gesetzt, aber unsere Hoffnungen wurden enttäuscht. Und sie machen sich auf dem Weg weg. Ein anderes Beispiel ist Petrus und einige Jünger um ihn herum. Das ist interessant, an Auferstehungstag, an den Tagen danach, wo findet Jesus sie wieder? In ihrem alten Leben. Wir lesen Johannes 21, Vers 3, Petrus sagte, ich gehe fischen. Wir kommen mit, meinten die anderen. Also fuhren sie im Boot hinaus, fingen in dieser Nacht aber nichts. Und dieses Fischen, das steht hier für ihr altes Leben. Denn Jesus hatte eine Berufung für sie, nicht mehr zu fischen, nicht mehr Fische zu fangen, sondern nun Menschenfischer zu sein. Er hat gesagt mir, kommt, folgt mir nach, ich werde euch zu Menschenfischern machen. Und damit meinte er, Menschen für das Reich Gottes mit dem Evangelium zu gewinnen. Diese Berufung spielte plötzlich keine Rolle mehr. Sie waren zurück in ihrem alten Leben, in ihrem Leben als Fischer. Ohne Orientierung, ohne diese Berufung. Und sie gingen eher weg von Gott. Das, was eigentlich am Kreuz passierte, begriffen sie nicht. Dass es nicht ein Scheitern war, nicht eine Niederlage war, nicht einfach nur ein großer Unfall, sondern eigentlich das Wertvollste, was Jesus für sie tun konnte, begriffen sie in dem Moment nicht. Dass er das tat aus Liebe zu ihnen, dass es keine Niederlage war, sondern dass Jesus bereits am Kreuz sagte, es ist vollbracht. Und damit der Weg freigemacht wurde, dass wir zu Jesus kommen können, dass er für meine Schuld, für meine Sünden am Kreuz gestorben ist und ich meine Schuld nicht mehr selbst begleichen muss, weil ich es niemals selbst tun könnte, sondern ich zu Gott kommen kann. Und sagen kann, danke, dass du meine Schuld vergeben hast, dass du meine Schuld bezahlt hast am Kreuz und ich Erlösung erleben darf. Ja, sie wollten einen König, der Israel von den Römern erlöst, aber Jesus ist gekommen, um ihnen eine ewige Erlösung zu geben. Um ihnen ewigen Frieden zu geben, nicht nur einen politischen Frieden für ein paar Jahre oder ein paar Jahrzehnte. Er ist gekommen, um ihnen ein ewiges Leben zu geben. In dem Moment begriffen sie es nicht und wandten sich ab. Wisst ihr, auch heute kommen wir in Krisen. In Krisen, die uns vor so eine Weggabelung stellen. Und vielleicht bist du gerade mittendrin in so einer Krise. Und du verstehst Gott einfach nicht. Du verstehst ihn nicht. Du bist verzweifelt. Du bist zutiefst enttäuscht, weil du all deine Hoffnung auf ihn gesetzt hattest. Du von anderen gehört hast, dass er ihre Hoffnungen erfüllt hat. Und du setzt all deine Hoffnung auf ihn. Aber er enttäuscht dich. Dinge kommen anders im Leben, die du nie so erwartet hast. Wisst ihr, das ist nicht nur eine Geschichte von damals, sondern auch eine Geschichte, die jeder von uns persönlich erleben kann. Und wir möchten dich hineinnehmen in eine Geschichte von heute. Geschichte von Tobias Kellert. Er ist seit kurzem Teil dieser Kirche, aber hat in seinem Leben schon an mehreren Stellen erlebt, wie er dem Tod ins Auge geblickt hat, aber wie Gott ihm neues Leben, neue Hoffnung, ewige Hoffnung gegeben hat. Wir gucken uns das mal im Video an.
Also ich heiße Tobias Kellert, bin 49 Jahre alt und lebe seit August hier in Bonn. Vielleicht war ich als Kind im Glauben, aber als Jugendlicher irgendwann nicht mehr. Und dann war ich mit der Gemeinde auf einer Sommerfreizeit, in dem Sommer, wo ich 15 wurde. Und dort hat mich Gott gepackt und hat gesagt, sag mal, ich möchte dein Gott sein, willst du nicht mein Kind sein? Und habe mich dann dafür entschieden, dass ich mit Gott leben möchte. Anfang 2009 haben wir ein zweites Kind erwartet. Und die Geburt verlief ein bisschen anders als gedacht. Wir sind nur noch hinein ins Krankenhaus gestürzt und wussten, der Kreißsaal ist auf der ersten Etage und dann da hoch und den Flur entlang. Und dann kam uns eine Hebammenschülerin entgegen, die war ein bisschen hilflos, aber zum Glück kam die leitende Hebamme direkt hinterher und merkte, wir kommen gar nicht mehr bis ans Ende des Flures im Kreißsaal und hat irgendwie die nächstmögliche Tür aufgemacht in so ein Badezimmer. Die Mutter meiner Tochter in einer auf eine Liege gewuchtet und das Kind aus ihr rausgezogen. Und ich sah das in dem Moment und ich wusste, das ist alles sehr kritisch. Und ich sah so einen lila-blauen Knäuel da rauskommen, was überhaupt nichts mit dem Baby zu tun hatte. Dann hörte ich, wie die leitende Hebamme sagte, das müssen wir wiederbeleben. Und in dem Moment lief bei mir ein kompletter Film ab im Kopf. Und zwar ein kompletter Film über die Beerdigung dieses Kindes. Und dann verschwanden sie sofort mit diesem Knäuel an Baby in irgendeinen anderen Raum und kamen nach ein paar Minuten wieder und sagten, sie lebt. Wir hatten vorher schon ein Kind verloren. Und und dass sie lebt, das war pure Erleichterung. Also anders kann ich das gar nicht formulieren. Einfach ein riesen Fels, der mir vom Herzen runtergefallen ist, ja. Heute ist meine Tochter 15 und lebt und ohne bleibende Schäden. Und das ist für mich ein Auferstehungswunder, weil innerlich hatte ich in dem Moment abgeschlossen. Ja, sonst hätte ich nicht diese ganze Beerdigung miterlebt. Das zeigt mir, wie kostbar Leben ist, zum einen, ja, und zum anderen aber auch, wie Gott, was Gott möglich machen kann. Dass Auferstehung nicht nur damals geschah, als Jesus Christus auferstanden ist, sondern dass Auferstehungshoffnung heute für uns konkret ist. Anfang 2015 war dann unsere Ehe so zerrüttet und zerstört, dass es zur Trennung kam. Mir ging es damals psychisch sehr, sehr schlecht. Mir ging es so schlecht, ich hatte mich damals schon in professionelle Hilfe begeben, weil mir klar war, ich komme da allein nicht durch. Und dann sagte mir Gott im Gebet, schlag mal Joel 2, Vers 25 auf. Dann habe ich mir eine Bibel genommen und aufgeschlagen und da stand dann, ich werde dir die Jahre erstatten, die Heuschrecken, Käfer und noch so ein paar andere Viecher dir geraubt haben. Das war für mich ein Zuspruch in dem Moment, ein ganz, ganz großer Zuspruch, dass Gott mich sieht, dass Gott weiß, wie meine Situation ist, ja, auch es wieder gut und heil machen kann. Das war nicht von heute auf morgen, überhaupt nicht. Aber es war ein Anfang, ein innerlicher Anfang, dass ich gesagt habe, ja Gott, dann gehen wir den Weg gemeinsam. Und ich habe das einzeln ihm gebracht, Punkt für Punkt. Meine Kinder, mein Leben und so weiter. Und meine Fragen gestellt und er hat sie beantwortet. Dass ich merkte, auch in diesen Ruinen oder in diesen meiner zerrütteten, zerstörten Ehe, gibt es neues Leben, gibt es neue Perspektive, gibt es neue Hoffnung. Ja, gibt es neue Hoffnung. Auch da ist Auferstehung möglich. Im Januar 2019, da lag ich abends auf meinem Bett und streckte mich so aus und merkte, wie auf einmal, das fühlte sich an, als ob ein T-Shirt in mir zerreißt. Ja, dann bin ich in die Uniklinik nach Aachen gekommen. Mittlerweile war mein rechtes Bein taub, komplett taub. Dann sind wir ins CT gegangen, also gegangen. Ich bin da reingeschoben worden, einmal durch die Röhre und kam wieder raus. Da guckt er mich an und sagt, ja, in 5 Minuten liegen Sie auf meinem OP-Tisch und werden operiert. Sei so dramatisch. Und sagt er, ja. Ja, und dann habe ich gefragt, was ich habe. Sagt er, ja, Sie haben Risse in der Hauptschlagader. Dann sammelten sich ganz schnell so eine Haufen Leute um mich rum in dem OP-Saal und bereiteten irgendwas vor und hatte dann gebetet und gesagt, Vater, wenn du mich hier auf der Erde noch gebrauchen kannst, dann sorg dafür, dass es ordentlich wird. Ja, und dann war ich weg. Und am nächsten Tag irgendwann bin ich aufgewacht. Ich habe dann angefangen wieder bei Null, fast bei Null. Also ich kam in die Reha-Klinik und konnte kein Geschoss Treppen laufen am Stück. Ich weiß, dass Gott noch was mit mir vorhat, weil er mich da durchgetragen hat, dass mein Leben noch nicht zu Ende ist und dass er Zukunft und Hoffnung gibt. Die Osterbotschaft ist der Gamechanger schlechthin. Also nicht nur in der Weltgeschichte, ja, auch für mich persönlich in meinem Leben, dass Jesus auferstanden ist und wir mit ihm auferstehen werden und heute schon ein Stück Ewigkeit leben dürfen, das ist für mich, das macht alles anders. Von dieser Hoffnung kann man leben. Ich hab selbst dem Tod in die Augen geschaut und einen inneren, totalen inneren Frieden gehabt, weil ich wusste, entweder geht's gut, also dass ich noch hier auf der Erde bleibe, oder es geht gut, dass ich in der Ewigkeit bei Gott sein werde, dass er mich ruft zu sich.
So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, auf das, wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Nein, ich kann dir heute nicht sagen, dass jedes deiner Gebete erhört wird, wenn du an Jesus glaubst. Ich kann heute dir nicht sagen, dass jede Erwartung, die du hast, von Gott erfüllt wird. Auch nachdem Jesus auferstanden ist, hat er nicht jede Erwartung erfüllt, die Menschen an Palmsonntag an ihn hatten. Aber die Menschen, die ihn kennenlernten, sie erlebten, dass er ein neues Leben für sie hat. Nicht in allem so, wie sie sich das gehofft haben und gewünscht haben, aber dass er ein neues Leben für sie hat. Dass nicht nur das Grab von Jesus leer ist, sondern dass ihr persönliches Grab leer ist. Dass wir nicht mehr ewig tot sein müssen, sondern ewig leben werden. Dass auch das Grab unseres Lebens leer ist. Der Stein ist weggerollt. Es gibt keinen Grund mehr, tot zu sein, geistlich tot. Sondern wir dürfen Vergebung erleben und ewiges Leben haben. In 1. Petrus 1, Vers 3, da heißt es, gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns wiedergeboren, also neues Leben gegeben und uns durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten eine lebendige Hoffnung geschenkt. Eine lebendige Hoffnung steht für uns bereit durch die Auferstehung von Jesus Christus von den Toten. Wisst ihr, wenn wir jemandem unser Leben anvertrauen, wenn ich jemandem mein Leben anvertrauen möchte, dann sind 2 Dinge wichtig, 2 Fragen. Die erste ist, meint er es gut mit mir? Ist er vertrauenswürdig? Diese Frage hat Jesus Christus am Kreuz beantwortet. Denn es gibt keinen größeren Beweis für Liebe, als dass jemand sein Leben gibt für dich. Am Kreuz hat er alles dafür getan, um dir zu beweisen, dass er es nur gut mit dir meint und dich liebt. Nun, mein 5-jähriger Sohn liebt mich auch. Dennoch würde ich ihm mein Leben nicht anvertrauen und die Kontrolle über mein Leben geben. Denn da kommt eine zweite Frage. Hat er Kontrolle? Hat er die Macht, die Vollmacht, und zwar die, die über meine Macht hinausgeht? Kann ich ihm vertrauen, weil er mich liebt und weil er mächtig ist? Und die zweite Frage, die wurde uns am Auferstehungssonntag beantwortet. Ja. Gott liebt mich nicht nur mit einer Liebe, die so groß ist, dass er sein Leben für mich gibt. Nein, er ist auch so mächtig, dass er das, was für uns das Mächtigste ist, was wir uns vorstellen können, der Tod, dass er das besiegt hat. Und so hat er diese zwei Fragen beantwortet. Er liebt dich und er hat die Macht, dir ewiges Leben zu geben und den Tod zu besiegen. Und meine Frage an dich heute, mit der ich abschließen möchte, ist: Wo stehst du? Ich habe mal eine Folie für dich vorbereitet. Manche Menschen in diesem Raum stehen bei Palmsonntag. Bei Palmsonntag, du wartest auf etwas, was Gott tut. Du hoffst auf etwas in deinem Leben. Da ist ein Problem, für das du eine Lösung brauchst. Da ist eine Hoffnung, die du hast, und du gehst dem hinterher. Und es ist nichts Falsches daran, etwas von Gott zu erwarten. Doch das Problem ist, wenn du mehr nach dem suchst, was du von Jesus bekommen kannst, als nach Jesus selbst, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du eine tiefe Enttäuschung erfahren wirst. Viele Menschen folgten Jesus nur nach, weil sie ein Wunder erleben wollten. Aber meine Frage an dich ist: Willst du das Wunder oder willst du den, der in der Lage ist, jedes Wunder zu tun? Das ist ein Unterschied. Willst du die Heilung oder willst du den, der der Arzt über alle Ärzte ist? Willst du nur die Segnungen, die Gott dir geben kann, oder willst du Jesus Christus selbst? Wenn du Jesus nachfolgst, nur weil du hoffst, dass er dir etwas zu geben hat, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass du irgendwann von Palmsonntag zu Karfreitag kommst und deine Enttäuschung erlebst. Und vielleicht ist das die Situation, in der du heute bist. Du hoffst nicht mehr viel. Du bist enttäuscht. Du kannst nicht mehr viel beten, weil es dir in der Vergangenheit sowieso nichts gebracht hat. Du bist verzweifelt, du bist in einer Krise. Du verstehst Gott nicht. Ja, das ist vollkommen in Ordnung. Aber meine Einladung an dich heute ist: wenn du an Karfreitag stecken geblieben bist, lauf mit deiner Enttäuschung und Verletzung nicht weg von Gott, sondern hin zu ihm. Er hält das aus. Wenn wir die Psalmen lesen, da die Psalmisten, die haben mit ihren Worten, waren die nicht sehr vorsichtig, um ihre Enttäuschung zum Ausdruck zu bringen, auch manchmal ihre Enttäuschung von Gott. Keine Angst, das überfordert Gott nicht. Aber lauf zu ihm mit all deiner Verletzung, mit all deiner Enttäuschung und gib es ihm. Aber vielleicht gelingt es dir in dem Moment, nicht nur auf das zu schauen, welche Erwartungen Gott nicht erfüllt hat, welche Hoffnungen er nicht erfüllt hat, sondern dass du mal einen Blick auf Jesus selbst wirfst. Nicht auf das, was er dir nicht gibt oder was du nicht hast, sondern auf ihn selbst. Und vielleicht erkennst du dort am Kreuz die Liebe, die er zu dir hat. Und ich glaube, wenn man diesen Weg geht, von Palmsonntag zu Karfreitag, und Erlösung und Vergebung bekommt dort am Kreuz, dann darfst auch du sagen, so wie der Josef vom Grab: Nicht nur das Grab von Jesus ist leer. Nein, auch ich bin nicht mehr tot. Auch mein Grab ist leer. Ich habe eine ewige Hoffnung. Ich habe ein neues Leben. Was hindert dich daran, dein Leben Gott anzuvertrauen? Wenn das für dich in Ordnung ist, würde ich bitten, einfach deine Augen zu schließen, und ich will uns einfach einen Moment der Stille geben. Ein Moment, wo du nicht nur fragst, wo stehe ich? Palmsonntag, Karfreitag oder habe ich diese neue, lebendige, ewige Hoffnung und dieses neue Leben? Sondern dass du auch im Geist die Schritte gehen kannst. Lasst uns beten. Jesus, du siehst jeden Einzelnen in diesem Raum, auch die Menschen, die gerade da sind mit vielen Erwartungen und Hoffnungen, aber auch mit einer Ungewissheit. Und ich bitte dich, dass du uns dich selbst erkennen lässt. Dass unsere Hoffnungen und unsere Erwartungen und unsere Wünsche uns nicht blind machen für dich. Jesus, ich danke dir, dass du am Kreuz gestorben bist. Und wir Erlösung, Vergebung bekommen dürfen. Und wenn du jetzt heute hier bist und du merkst, es ist Zeit, dass ich aus dem Palmsonntag, dass ich aus dem Karfreitag, dass ich in ein neues Leben komme, dann nimm dir gerne jetzt Zeit, um Gott um Vergebung zu bitten, um deine Verletzungen, deine Erwartungen zu ihm zu bringen. Jesus, ich danke dir dafür, dass du mir neues Leben gegeben hast. Dass du nicht alle Erwartungen meines Lebens erfüllt hast, aber dass du mir eine lebendige Hoffnung gegeben hast. Dass du mir ewiges Leben gegeben hast. Dass ich keine Angst mehr haben muss vor dem Tod und vor dem, was nach dem Tod kommt, sondern dass ich eine Gewissheit haben darf, ewig mit dir zu leben. Danke, dass dieses Angebot für jeden besteht und keiner Ostern erleben muss, ohne sagen zu können, mein Grab ist leer. Gott, danke dir für das neue Leben, was du uns geschenkt hast und dass wir in dieser Auferstehungskraft, in dieser neuen Wirklichkeit leben dürfen. Amen. Amen.